willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Hallo. Hallo. Das ist die Jubiläumsfolge.
Ja.
Ja, es ist jetzt die Jubiläumsfolge.
Jetzt sind wir richtig, es ist wirklich soweit. Und eigentlich...
Alles Gute zum Geburtstag.
Alles Gute.
Schön, alles dass du da bist.
Ja, nein, wirklich. Es ist ein Traum. Jetzt werden wir gleich anstoßen mit unserem weichen Wasser. Besser wie jeder Shampoo.
Du, aber ich muss ehrlich sagen, heute habe ich zu wenig getrunken noch für dich.
Total. Es ist der Klo fast voll.
Werden wir schon ändern.
Nein, lass aber mal.
Es ist so weich,
das Wasser. Überhaupt nichts brandig.
Nein. Als ob ich da jemals brandig gesessen
wäre. Nein, ich nicht. Ja, vom Trinken her schon. Hat es schon so ab und zu so gewirkt.
Hab Diabetes.
Das sind wir gleich fast beim Thema.
Nein, wir haben gesagt, das lassen wir.
Das letzte Mal schon ein ganz ernstes Thema eigentlich ansprechen.
Ja, aber wir haben es nicht geschafft.
Haben es überhaupt nicht
gepackt. Nein, wir haben die Kurve nicht geschafft. Nein. Und haben beschlossen, wir werden uns das heute widmen oder jetzt da. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wir müssen es schaffen, Lisa.
Wir sind nämlich eigentlich gut aufgelegt.
Ja, weil wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben.
Ja.
Das ist nicht schön.
Jetzt sind wir eigentlich gut aufgelegt, aber es ist ein sehr, sehr ernstes Thema eigentlich.
Ein sehr aktuelles Thema.
Ja, ein sehr aktuelles Thema immer noch. Und es passt eigentlich nicht zu einer freudigen Geburtstagsfolge, aber so sind wir.
Die haben wir das letzte Mal aufgenommen.
Wir haben das letzte Mal freudig rausgehauen. Jetzt wird es ernst, weil wir haben uns gedacht, wir möchten auch einen Kommentar abgeben zu den Femiziden.
Wollen wir einen Kommentar abgeben?
Ja, schon, oder?
Okay.
Wo geben wir keinen Kommentar ab?
Stimmt. Wir wollen uns äußern
dazu. Wir wollen uns auch äußern dazu.
Ja.
Willst du anfangen mit ein paar Datenfakten, mit ein paar Äußerungen? Oder soll ich anfangen?
Wir mischen einfach.
Misch durch, ein kleiner Mix and Match ist das für uns.
Also, wir haben uns ein bisschen auch die Frage gestellt, warum wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, muss man jetzt auch dazu sagen. Mhm. Erstens mal, es ist ziemlich, ziemlich aktuell.
Mhm.
Also, ich muss ehrlich sagen, mir kommt es persönlich vor, als ob jede Woche ein Femizid gerade passiert, beziehungsweise das gefühlt so von den Medien. Und da haben wir eben geredet, warum haben wir das Gefühl, dass das jetzt einfach so extrem geworden ist? Ist es wirklich so extrem geworden? Was sind eigentlich so die Definitionen von einem Femizid? Oder ist das ein bisschen eine hausgemachte Mediengeschichte? Weil wir wissen ja schon, dass die Medien schon was aufbauschen können. Und da sind wir natürlich dann in die Recherche gegangen. Gell? Weil vor kurzem ist eine ältere Dame in einem Pflegeheim umgebracht worden.
Genau.
Und die hat nicht zu einem Femizid gezählt.
Zumindest ist es von den
Mediennetzer
tituliert worden und das hat mich total
genau. Im Weg geschreckt. Und wir haben uns gedacht, gibt es eine Altersdefinition? Muss man unter 60 sein, dass man sagt, okay, man zählt zu einem Femizid? Oder gibt es da gewisse Hintergründe? Und jetzt dann nach diesen Recherche kann man sagen, sie ist kein Femizid gewesen. Also zählt nicht zu den Femizidzahlen, wie es als Definition passt.
Mhm.
Habe ich den Satz jetzt fertig beendet? Weil er war gerade kurzer Spaghetti-Strudel in meinem Hirn.
Das sind die blonden Haaren, die passen zu den Spaghetti.
Es war.
Aber sogar hast du die Definition ausgeschrieben?
Ja.
Dann erzähl einmal.
Ja, Femizide sind wirklich geschlechterbezogene Tötungen, also wirklich Tötungen von Frauen oder Mädchen, weil sie Frauen sind. Das ist so, steht in der Definition drinnen. Meist oder so gut wie immer, sind die Tötungen durch Familienmitglieder, nahe Familienmitglieder, Ex-Partner oder aktuelle Partner oder direkt vom sozialen Umfeld. Also das ist die Definition. Das heißt, wir müssten eine Beziehung zu, wenn du mich umbringst, dann ist es ein Femizid. Wenn du mich aus einem Grund umbringst, weil ich eine Frau bin. Zum Beispiel, was eben ganz oft Thema ist, ist ganz oft Trennungsgrund, Eifersuchtsdrama. Und vor allem, da geht es eben ganz oft, weil ich so ein bisschen diese Früherkennungsmerkmale so angeschaut habe. Und in den meisten Fällen ist schon vorher Gewalt passiert. Drohungen an, angedroht worden, wenn du jetzt so zum Beispiel gehst, dann bringe ich die um. Oder eben frühe Warnzeichen sind unter anderem auch so, dass diese Kontrolle ist oder die Macht von der Kontrolle über jemand anderes zu haben, eben auch, was so fast ein bisschen, wenn es so in Richtung Ex-Partner geht, so ein bisschen Stalking in die Richtung geht. Oder auch eben Überwachung, Kontrolle vom Handy, zu sagen, du gehst jetzt halt nicht mehr allein unter einer Gesellschaft, sondern nur mehr mit mir gemeinsam. Also schon dieses Kontrolle über die Frau zu haben und wenn da irgendwas ist und das der Auslöser ist, dann quasi spricht man von einem Femizid. Früher, warum das jetzt so ist, früher war es einfach ganz oft als Eifersuchtsdrama oder Familientragödie beschrieben worden.
Genau,
genau, das ist diese.
Und eine Tragödie, finde ich, schwächt es ein bisschen ab.
Voll.
Oder? Weil eine Tragödie, weiß ich nicht, das hört sich ein bisschen an wie so ein Schicksalsschlag.
Ja. Und vor allem, ich finde es spannend, warum sie denn diese Betitelung ändern. Also das bin ich nicht drauf gekommen, warum sie nicht schon 2024 von einem Femizid oder von den Femiziden so extrem geredet haben, sondern da war schon auch immer wieder noch so dieses Eifersuchtsdrama oder Familiendrama oder Tragödie, wo es so ist. Und ich finde das schon...
Ich glaube, manche Zeitungen schreiben das eh noch so, aber ich glaube schon, dass da sich die Gesellschaft immer mehr darüber aufregt, dass man schon so tituliert, was es wirklich ist.
Genau, weil die Zahlen von den letzten Jahren sind schon mehr geworden, also das schon, aber jetzt nicht, dass man sagt, okay, es waren jetzt da früher immer nur 5 Frauen und jetzt sind es auf einmal 50 Frauen. Also das ist nicht so ein krasser Unterschied gewesen. Die meisten Zahlen haben sich so zwischen 20 bis 30 Frauen pro Jahr eingependelt, von der Statistik her. Also es hat sich jetzt von den letzten Jahren jetzt nicht so viel geändert, sondern so wie du auch schon gesagt hast, die Aufmerksamkeit, es ist ganz viel in die Öffentlichkeit geraten, in den sozialen Medien wird es viel mehr verbreitet, es ist viel mehr ein Schwerpunkt geworden, wo die Leute drüber berichten.
Ja, aber auch nur, wenn wirklich ein Tötungsdelikt ist, aber nicht zum Beispiel bei einem versuchten Mord.
Genau.
Also ich finde, das geht unter, also es muss immer irgendwas Krasses natürlich sein, dass darüber berichtet wird, aber so die Dunkelziffer ist ja viel her.
Ja, und es ist einfach eine ganz klare Benennung jetzt von dem, was es jetzt ist, deswegen ist es auch so, was jetzt da so präsent in den Medien ist. Dann die Mahnwache oder die Demos, was jetzt da ganz oft veranstaltet werden oder ziemlich bei jedem, was jetzt in den letzten Wochen, muss man ehrlich sagen, schon war, dass eben, ob es jetzt da mit Kerzen angezündet worden ist, dann Schweigeminuten eingelegt worden sind, wirkliche Demos, Messen veranstaltet worden sind und was das jetzt noch sich verändert hat über die letzten Jahre, war eben, dass die Namen von den Opfern veröffentlicht worden ist. Das ist jetzt ganz klar ersichtlich, das war eher früher nicht so.
Ja, muss ich sagen, ja, von den Opfer, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, das glaube ich, also geht es für mich ein bisschen um die Angehörigen auch, wie es denen damit geht.
Ja.
Und wie viel Aufmerksamkeit die auch gebrauchen können in dieser Trauerphase, sage ich jetzt einmal. Vor allem, wenn da ein Tötungsdelikt ist. Ich glaube, das ist, wenn da jetzt noch Eltern sind, zum Beispiel Mama, Papa, unglaublich schwer, wenn dein Kind einen Tod findet und das auch noch so gewaltsamer Tod ist. Und da ist dann wirklich die Frage, wenn das alles so veröffentlicht wird, frage ich mich immer, wie es denen damit geht.
Ja.
Ich meine, da irgendwie so da die Umgebung und so der nähere Umfeld, das wird das natürlich logischerweise eh mitkriegen, aber ich weiß nicht, wie dann wirklich
es hat
so die Hemmschwelle ist, dass die irgendwelche Leute anschreiben, weißt du, oder auch zum Begräbnis gehen, welche Ausmaße das gleich annimmt. Vielleicht wollen die Leute einfach nur Anteilnahme zahlen, aber stell dir vor, es tauchen einfach fremde Leute, die einfach nur die sie betroffen fühlen, aber jetzt mit der Person an sich gar nichts zum tun gehabt haben, die tauchen alle beim Begräbnis auf.
Es hat für mich, ich bin da voll bei dir, und es hat für mich so auch zwei Seiten. Also so die Medaille so, auf der einen Seite hat das Kind einen Namen. Also weißt du, es ist...
Auf jeden Fall.
Ich glaube, dass es so, man hat irgendwie, es klingt jetzt so blöd, aber man hat irgendwie mehr Beziehung zu dem Fall, weil man weiß, okay, das ist jetzt die Stefanie, das ist die Melanie, oder das ist jetzt die Lisa gewesen zum Beispiel.
Ja.
Finde ich, hat man einfach mal gesagt, boah, berührt einem vielleicht mehr, wie wenn es jetzt einfach junge Steuererin...
So eine Unbekannte ist, so ohne Foto und nichts.
Genau.
Dann ist das nicht so greifbar.
Genau.
Wenn man jetzt sieht, das ist ein 30-Jährige gewesen. Genau. Vielleicht auch mit Kindern oder ist ja wurscht was. Das ist natürlich viel emotionaler dann, ja. Auf jeden Fall.
Und was die andere Seite für mich ist, so wie du auch schon gesagt hast, man geht in den sozialen Medien, man schaut sich das an, man schaut, wer ist mit wem befreundet, wer hat vielleicht was geliked und somit findest du ganz schnell, weil es ja jemanden aus dem engsten Familienkreis, Ex-Partner oder Partner ist, findest du ganz schnell vom Täter das Profil. Mm. Und dann bist du beim Vollnamen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir vor kurzem einen Täter von meinem Täter das Profil angeschaut, weil es mich auch interessiert hat, weil ich gedacht habe, hat man was gesehen, also jetzt da, ja, von der psychologischen Seite, wenn man den so anschaut, was auch so die Videos waren und so weiter, für mich war es ganz, also jetzt nicht, dass ich gewusst habe, der bringt da mal jemand um, also das jetzt nicht, nur so seine Charakterzüge und so weiter hast du definieren können aus den Videos, was du von dem gesehen hast. Ja. Muss man, also wenn du ein bisschen eine Menschenkenntnis hast und sich ein bisschen damit beschäftigt, weißt du, was für ein Typus Mensch dieser ist, nur du hast Vernetzungen, du weißt dann, okay, das ist der Bruder, das ist die Schwester, das sind die Eltern. Ja. Und dann bist du dann wieder auf dem Bereich, wo du sagst, boah, weiß ich nicht.
Darum finde ich, von den Tätern wird eigentlich fast zu viel preisgegeben. Extrem. Die könnten unbekannt oder fast unbekannt bleiben.
Was hat's für einen Mehrwert für alle?
Gar nicht. Aber gerade das interessiert natürlich die Leute fast mehr als das Opfer. Ja. Man redet immer über den Täter, oder?
Ja.
Und das finde ich ein bisschen arg, dass das so auf den Täter zentriert ist, die Berichterstattung. Mhm. Natürlich interessiert sie Leute. Und ich finde es, glaube ich, auch für die Familien arg. Weil ich glaube, es ist nicht immer so, dass man jetzt aus einem schlechten Elternhaus kommt und deshalb ist der Mensch so.
No.
Muss nicht unbedingt sein.
No.
Also, wenn man auch sagt, vielleicht ist wirklich eine psychiatrische Erkrankung dahinter. Es ist ja nicht alles genetisch irgendwie bedingt. Oder es kann nicht alles vom Umfeld aus sein. Also manches, weiß ich nicht, kann man vielleicht gar nicht so beeinflussen, als Elternteil, sage ich jetzt einmal.
Nein.
Und dann denke ich mir schon, wie arg ist das, wenn sowas passiert.
Extrem.
Wenn da die Kripo, die Polizei, die Cobra auftaucht und dann wirst du mit dem Tatverdacht konfrontiert, dass der Kind jemanden ermordet hat.
Ja, und vor allem, es ist nämlich, so wie du sagst, da gibt es zwei Familien. Mhm. Es ist für die Familie von dem Opfer wahnsinnig schlimm.
Ganz, ganz schlimm.
Aber
für die anderen sicher gleich schlimm.
Für die anderen gleich schlimm.
Mhm. Da ist ganz viel Schuld wahrscheinlich auch mit dabei.
Und ich würde nicht sagen schlimmer, aber es ist auf einer anderen Ebene passiert.
Aber irgendwie hast du wahrscheinlich auch ein Kind verloren.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Weil du dich schon fragst, wo ist, keine Ahnung, mein lieber Bub zum Beispiel hin, den ich kenne. Weißt du, so wie er vielleicht früher war. Oder ich weiß es nicht, aber du denkst da, das ist so furchtbar. Und auch wenn du selber Mama bist und du denkst, jetzt hat mein Kind von einer anderen Mama das Kind genommen. Da ist das Herz zerbrochen und du denkst, den Schmerz alles und dein Kind ist der Verursacher. Ich finde, das ist echt wild.
Extrem und vor allem, weil ja durch den Medien, wie wir halt jetzt einfach auch so stehen in unserer Gesellschaft, wie wir sind, jedes kleinste Detail in die Öffentlichkeit gebracht wird. Also wir wissen ja manchmal ja wirklich vom Tathergang bis kurz danach, wie was alles passiert ist und so weiter.
Und auch davor, weil das Internet vergisst nicht. Also wenn man mal Nummern oder irgendwas weiß, dann findet man ja alles aus.
Da findest du viel.
Die Vorgeschichte und alles Mögliche und weiß ich nicht.
Ja, und vor allem, da gibt es ja derzeit die, was so in die krassesten Fälle bei uns vertritt als
die Frau Astrid Wagner.
Ja, genau. Mhm. Ist auch eine Persönlichkeit. Ich habe jetzt mir so ein bisschen einen Podcaster angehört, wo sie...
Lustig, ja.
Ja, echt. Ja. Wo sie ja immer wieder mal redet. Und da denke ich mir, auf der einen Seite extrem starke Frau.
Ich tue mir so schwer.
Ganz schwierig ist die Frau.
Ganz schwer, wie ich sie einschätzen soll. Ich denke mir, irgendwie, gerade bei so Femizide, finde ich es richtig arg, wenn du dann als Frau irgendwie den Täter vertrittst.
Mhm.
Das ist ja doch dein Mandant. Und du sollst für ihn das Beste ja rausholen, denke ich mal.
Ja.
Also zumindest, dass er gerechte Strafe hat, aber dass es für ihn die bestmögliche Strafe ist, was man rausholen kann.
Ja.
Finde ich dann arg, dass sie sagt, ich möchte das machen für denjenigen. Da frage ich mich immer ein bisschen, warum.
Ja.
Oder? Findest du nicht?
Bin ich ganz unfair.
Also wenn ich die Möglichkeit hätte, dass ihr die Frage stellt, dann würde ich fragen, wieso?
Was ist der Anreiz?
Genau.
Ja. Genau, weil sie sucht sich ja auch das aus, dass sie den vertritt. Das ist ja nicht so, dass sie...
Sie bietet
Vater,
sich ja an ja, und
genau,
sagt, hey, wenn du willst, mache ich das.
Genau. Und vor allem, sie tut ja derzeit sehr polarisieren mit diesen krassen Fällen, was sie vertritt.
Ich meine, ich denke mal, ist das für sie ein bisschen so wie ein zweites Standbein, dass du sagst, ich habe die mediale Aufmerksamkeit, ich habe dadurch einen Podcast, der gehört wird, ich kann da vielleicht irgendwann nochmal Bücher drüber schreiben und was für sie, weißt du, was ich meine? Dass ich sage, ja, ich vermarkte gewisse Dinge, ein paar Insider-Infos noch, die sie hat. Und kommt da einer dafür mit dem Preis entgegen oder machst du überhaupt pro bono? Ja, irgendwas werden die wahrscheinlich auch davon haben, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich denke mal, ist es das, was ich sage, okay, dadurch kennt man sie, weil wenn das Ziel ist, dass du bekannt wirst als Anwältin, ist natürlich eine gute Strategie. Weil ja, sonst finde ich es arg, dass du sagst, ich suche mir als Frau genau Frauenmörder aus und die vertrete ich.
Ja, ja. Und vor allem, was ich mir immer wieder mal denke, die lebt ganz gefährlich. Also ich habe das Gefühl, da gibt es Leute, die sind so, setzen sich so jetzt dafür dieses Thema ein. Gell? Mhm. Also die scheuen vor wenig Dingen zurück und wollen mir denken, boah, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich diese Person wäre, ob ich da ruhig jede Nacht schlafen kann, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwie, boah, und wir wissen, wie radikal gewisse Leute, die was in sich in wurscht, in was für ein Thema, jetzt nicht nur über die Femizide, politische Schiene oder was auch immer, irgendwie rein.
Klima.
Wie, ja, genau, wie radikal.
Es gibt immer irgendeine Extreme. Leute.
Und vor die hätte ich, muss ich dir ehrlich sagen, wirklich Angst und Respekt, vor allem, weil sie so eben extrem auftritt oder so popularisiert jetzt dann mit dem.
Ja. Ich meine, aber irgendeinen Anwalt brauchen die. Die haben ja, also einen Pflichtverteidiger kriegst du immer. Was du immer brauchst.
Das steht dir zu.
Also wenn sie es nicht ist, dann macht es wer anderer. Das muss man auch dazu sagen.
Genau, aber es geht sicher nicht jeder so um, wie sie es damit umgeht.
Und sie wird eh angefeindet. Also das ist, und dann muss sie wahrscheinlich eh viel aushalten. Aber sie wirkt auf mich auf jeden Fall sehr selbstsicher.
Ja.
Also sie ist sicher eine Frau, die das aushaltet.
Aber ich find's voll spannend, weil ich schaue mir das nämlich als Video an.
Mhm. Sie hat einen sehr tollen Gegenpart, finde ich. Also das harmoniert er total gut, weil er immer sehr kritisch ist, was sie das vielleicht oft ein bisschen, aus meiner Perspektive, oft ein bisschen abschwächt. Mhm. Sagt er dann ganz klar, benennen wir, wie es ist ein Frauenmord zum Beispiel. Oder es ist Mord.
Genau. Genau. Oder eben, was hat ihm dazu jetzt geritten, ganz klar. Mhm. Was das, ich finde ihn sehr spannend und finde ihn auch sehr cool. Und es ist eine schräge Zeit, finde ich. Es ist eine schräge Zeit und ich finde, und was mich jetzt letztens so schockiert hat, jetzt war, weiß nicht, die Woche jetzt da, kommt mir vor, wo jetzt wieder jemand, eine schwer verletzte Frau aufgefunden worden ist.
In der Wohnung.
In der Wohnung. Mhm. Und wo ich mir gedacht habe, da habe ich mir dann selber meine Gedanken geschreckt, wo ich dann mir gedacht habe, denke ich mir, mach schon wieder. So, weißt du, es hat mich gar nicht mehr so berührt jetzt, sondern das war schon irgendwie so was Gewohnheit, dass wir jede Woche
irgendwas lesen.
Ja. Das ist irgendwie, kommt mir vor, jetzt derzeit in den Medien,
ganz wilde
Sachen, was da abgeht.
Ich habe gerade vorher gelesen, auch, dass ein Großvater seine 30-jährige Enkelin angeschossen hat.
Ja, genau.
Und die 26-jährige, die wir in der Wohnung gefunden haben, das ist auch, weil der muss irgendwie reinkommen sein in die Wohnung. Und das war aber nicht beschrieben, dass die Wohnung offen war, dann hätte sie einen Nachbar gefunden. Anscheinend ist sie ja schon länger dort verletzt gelegen in der Wohnung.
Ja.
Das heißt, wenn da alles offen gestanden wäre, dann wäre das aufgefallen.
Ja.
Das heißt, muss ja jemand Zugang gehabt haben, der normal einer geht bei der Tür und wieder außer geht bei der Tür.
Mhm. Ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi. Die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche. Veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Was mich, es klingt jetzt blöd, fast faszinieren würde, mit den Leuten vor Server auch zu sprechen.
Mit den Tätern?
Ja. Mhm. Einfach, um ganz so gezielte Fragen auch zu stellen. Ich meine, was die kriegen oder so. Aber ich denke mir so gewisse Dinge, wie sie gewisse Dinge durchgeführt haben. Und das waren jetzt da, was man so ein bisschen hört, jetzt auch nicht alle, die was auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind, so wie man was.
Ja, aber das wundert mich nicht, weil schau mal, wenn man jetzt da Fernsehen schaut, gell, so wie wir jetzt im Hotel waren. Und da hast du ja kein Netflix und nichts. Das heißt, du musst halt schauen, was so im normalen Programm ist. Es gibt nur Tatort, es gibt nur Kriminalserien.
Ja, Tatort ist aber gut.
Nein, ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es wird natürlich immer an der Hand draht, weil da sagen können, dass einer einen Bankomaten sprengt, verstehst du? Und dann ist die Folge aus. Es gibt immer einen Toten, ob es jetzt ein Wasserleich ist oder sonst irgendeiner. Es stirbt immer wo einer.
Sollten das nur einer schwer verletzt ist.
Ja, nein, die überleben ja meistens nicht.
Ja.
Es gibt immer einen Toten gibt es sicher. Und es gibt halt so viele Kriminalserien, Sendungen, Thriller, es gibt Podcasts, es gibt so Bücher, also es gibt genug Sachen, weißt du, was ich meine?
Ja.
Du kennst die heutzutage schon richtig gut aus und ich weiß noch, weil ich immer gerne ja selber geschrieben.
Ja, aber die stellen sich ja blöd an.
Ich weiß es nicht.
Ich finde schon.
Ich weiß es nicht, weil ich denke mir, das ist, wenn du dann wirklich in der Situation bist, ist es dann schon einmal was anderes.
Nein, natürlich.
Man muss sagen, okay, wie war das damals in dem True Crime Podcast? Also, ich weiß es nicht. Aber was sie auch so spannend gefunden hat, was eben die Frau Magister Wagner sagt, dass es natürlich auf den Gerichtsprozess Auswirkungen hat, wie die sich verhalten nach dem Mord.
Ja. Wenn sie Reue zeigen und so weiter, dann ist das...
Nein, gar nicht, sondern ob die jetzt da zum Beispiel noch die Rettung rufen.
Ja, das auch. Ja.
Oder ob sie dann sehr gezielt vorgehen.
Ja.
Und jemanden verscharen irgendwo.
Aber
verstehst?
Auch, ja.
Das ist wild.
Ja, na das ist, da musst du gezielt die Schaufel holen, da musst du gezielt das machen.
Und vor allem, so wie es bei der Stefanie aus Graz war, hat er ja seine Mutter, glaube ich, geschickt, um eine Schaufel und so zu kaufen. Also er ist ja nicht selber in den Baumarkt gegangen, sondern er hat jemand anders gezielt geschickt, hat gesagt, bitte kauf mir das, da ist das Geld in Bar, hol mir die Sachen. Und die haben das dann halt gebracht und er hat das dann weiter ausgeführt, die Tat.
Ja.
Also er hat das sehr gut geplant, er hat ja sein Auto dort irgendwie, also verharzt dann
ja, das haben wir nicht Casino. Ganz
so ja. Ja, also ganz, also das war, sind alles so Sachen, was du sagst, das war dann schon eine sehr geplante Vorgehensweise, auch wenn der Mord jetzt selbst, und das finde ich auch spannend, weil die Magister Wagner sagt, dass ja diese Morde nicht vorsätzlich sind in den meisten Fällen, sondern passieren wirklich, weil dann irgendein Punkt erreicht ist, wo das dann doch im so Art wie im Affekt, nicht? Da ist dann auch die arge Kränkung, aber der ist jetzt nicht unbedingt schon hingegangen an dem Tag und hat sich gedacht, die drei jetzt haben.
Nein.
Eher nicht.
Aber sie
hat gesagt, das ist ganz certain, sondern das passiert wirklich, weil es halt schon so
das Häferl geht über.
Das Häferl geht über bei dem. Der kann seine Emotionen nicht regulieren und dann passiert diese Gewalttat. Aber das ist nicht so, dass sie sagt, das ist in den wenigsten Fällen, dass der wirklich schon sich denkt, heute ist soweit, heute tut er was an.
Aber laut der Definition und laut die Statistik und so weiter, was sie da auch beschreiben in den Artikeln, sagen sie, dass es eben nicht so ein hoppala, plötzliche Tat ist, sondern eben, da muss schon, wie du auch sagst, so viel vorher passiert sein, dass dann das, diese, und wenn's, das ist dann ein minimales Ding, wo dann das Häferl übergeht.
Ja, oft, wenn es, glaube ich, die Frauen wirklich schaffen, weil meistens hat es irgendwas mit Trennung zu tun, dass wirklich sagen, okay, der merkt jetzt, der löst sie.
Ja.
Weil es ist ja oft so ein On-Off-Ding. Mhm. Und wenn es dann wirklich so weit ist, dass man sagt, aha, jetzt da ist wirklich so weit, der meint es vielleicht ernst, jetzt ist so weit, dass dann wirklich diese arge Kränkung ist. Und da habe ich eher einen ORF-Beitrag gesehen, wo es ich glaube, Psychiater oder Psychologen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, vom... Jetzt überlege gerade, wie es LSF, wie es jetzt da quasi wirklich...
NKH Graz,
Standard Süd. Der hat das toll beschrieben, muss ich echt sagen. Und ich habe mir das eher ein bisschen ausgeschrieben. Und zwar haben die meistens diese inadäquate Emotionsregulation. Und er sagt, das ist meistens eine Überhitzung der Emotion und das ist meistens durch Kränkung. Die fühlen sich dann so arg gekränkt und abgewertet, weil sie vielleicht, die Frau sagt, ich möchte nicht haben als Partner. Und er kann mit dem nicht umgehen. Und flippen dann quasi aus. Und er sagt, eigentlich müsste man das viel mehr in der Gesellschaft auch besprechen und schauen, weil das doch ein mega Thema ist. Und es ist ja nicht immer nur ein Mord, sondern es ist ja generell, hat das ja mit häuslicher Gewalt und so zu tun.
Ja.
Und das finde ich auch arg, weil er sagt, dass diese Kränkungsbereitschaft, also da gibt es ja Persönlichkeitsstörungen, wo das ja ganz hoch ist, diese Kränkungsbereitschaft. Also ob das jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist oder auch die dissoziative Persönlichkeitsstörung, also dann sprachlich die Soziopathen zum Beispiel, also da ist das einfach sowieso erhöht. Und das Problem ist, dass die total charismatisch sind.
Ja.
Das sind ja, wenn man das so auf der Straße treffen würde, das sind ja nicht die, was du von Weitem sagst und Gottes Willen.
Weiter Bogen.
Nein,
ja.
Das sind die nicht. Und dann habe ich nämlich auch gesehen, zufällig, ein Interview, da ist die Leiterin von der Gewalt-Hotline interviewt worden. Und da war dann so ein Ausschnitt eben, wo sie gesagt hat, dass ja ganz viele Frauen anrufen und sie gern trennen würden oder wo auch häusliche Gewalt im Spiel ist. Und die sind aber mit sehr einflussreichen Männern zusammen. Also ich sagt, wenn das ein Polizist eben ist oder auch Ärzte, das ist an erster Stelle genannt worden, Ärzte, Polizisten oder auch Unternehmer, die einfach sehr viel Geld haben oder in einer Machtposition sind, auch beruflich, dann trauen sich die Frauen nicht so leicht, sich da lösen oder irgendwann anzuschwärzen, auch wenn sie zum Beispiel geschlagen werden.
Ja.
Weil sie wissen, der hat einfach so viel Meter, weil Einfluss, er so gut vernetzt ist, weil er einfach die Kohle hat oder ist
sie wurscht. Kann sich einen guten Anwalt leisten, was
genau.
Sie mir kennen. Ja, ja.
Und die trauen sich nicht und sie sagt, das ist ganz häufig. Also ja. Es ist nicht jetzt, dass jemand sagt, okay, das ist jetzt ein Alkoholiker ohne
Job.
Nein. Kommt auch vor natürlich, ja. Aber es ist ganz häufig, dass das sehr angesehene Männer oft sind.
Ja, man muss dazu sagen, nicht jeder zweite Mann bringt jetzt auch einen um, gell? Also das muss man jetzt auch dazu sagen. Wen das interessiert, da gibt es nämlich einen Verein für autonome österreichische Frauenhäuser. Die Seite ist recht spannend, die habe ich mir ein bisschen angeschaut und die tut ganz genau mit Tracken und mitzählen, wie viel Femizide schon passiert sind und auch, was schwere Gewalt angeht. Also das ist, die haben wirklich Datum, dann den Namen, wo ist das passiert, wer war der Täter und eben auch eben kurz die Beschreibung, was dann so passiert ist und so weiter. Das ist wie eine Excel-Tabelle. Ich schaue am Anfang und denke mir, was ist das?
Und ja, fast wie so ein Tagebuch, was du sagst, dass keine vergessen
wird. Genau, ja, genau. Also wirklich, dass keine vergessen wird und eben dieses, was wir vorher schon gesagt haben, dieses öffentlich machen, bewusst machen, das Kind deinen Namen zu nennen, dass du eben diese Beziehung so hast. Und das, was ich ganz spannend, mit Anführungsstrichen gesehen habe. Dieses Jahr 2026 waren zwei Femizide bereits, weil die eine war nämlich gerade im Dezember noch, wo wir hier drüber geredet haben, die Stefanie war im Dezember.
Genau, die waren im Vorjahr.
Und für 26 haben wir schon bei 2 und bei 11 schweren Gewalttaten waren das. Und wo ich dann noch drüber gestolpert bin, ist über das Danger Assessment. Das ist eine Forschung aus den aus USA. Ich glaube, Kanada war es, glaube ich, ganz genau.
Yeah.
Die haben ein Assessment erarbeitet und haben aber auch vorher in ihrer Forschung festgestellt, dass über 70% der Femizide schon bereits vorher eine Gewaltmeldung bei ihnen gegeben hat. Also da ist schon eine protokollierte Gewaltmeldung eingetroffen, was danach irgendwann zu einem Femizid geführt. Über 70%.
Also bei der Polizei, das sagt irgendeine Wegweisung.
Genau, irgendeine registrierte Gewalt am Ding. Ist viel.
Org.
Ist wirklich viel. Und ich habe mir dieses Assessment ein bisschen angeschaut, da kannst du den Fragen durchklicken. Ich habe das mittendrin dann abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, es ist mir ein bisschen too much, gell? Da ist zum Beispiel die erste Frage, ob der Partner eine Schusswaffe hat. Und ich denke mir, gut. Ich habe mir das dann so, dann war auch eine spannende Frage und ich habe aber nicht herausgefunden, warum das ist. Vielleicht kann ich das noch nachbringen. Da ist die Frage, ob er arbeitslos ist oder nicht oder ob er arbeitstätig ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich gedacht habe, was hat...
Naja, wie man gerade gesagt, wie der ja von der Gewalt-Hotline gesagt hat.
Naja.
Ich glaube, wenn einer arbeitslos ist, dann bist du wahrscheinlich weder finanziell noch emotional noch so arg abhängig.
Das
heißt, der hat wahrscheinlich nicht diesen Rang, wie wenn du jetzt mit einem Politiker, mit einem Bürgermeister zusammen bist, verstehst?
Ja, aber mich würde es interessieren, dass ich glaube, das kann schon sein, dass damit was zum tun hat.
Ich glaube, dass das mit Rang und Macht zum tun hat und dass du den nicht traust, das bekannt geben.
Ja, und dann ist eben... Hat er die schon mal mit einer Waffe bedroht? Hat er die allgemein schon bedroht? Hat es da schon Gewaltanwendungen gegeben? Und irgendwann, was die, ich habe mir dann gedacht, auf der anderen Seite hat mich interessiert, wenn ich immer Ja geklickt hätte, dann habe ich mir gedacht, wer weiß, ordnet mich gerade, wer irgendwo.
Dann kommt schon die
Sirene. Rettet
dich.
Nein, in der heutigen Zeit weiß man ja wirklich nicht so ganz genau, was da so Thema ist, aber ich habe es sehr spannend gefunden.
Wobei, ich muss sagen, ich meine, hat er die schon mal mit einer Waffe bedroht? Wenn ich mir das dann durchlese und da auf Ja klicke, dann muss ich mich eigentlich selber schon fragen, man hätte das ohne den Fragebogen nicht auch gesehen, nein, dass ich da schon Frauen echt in einem Augenbereich bin.
Ja, aber viele können sie nicht lösen von dem Fall. Ja. Weißt du, wenn diese.
Aber ich finde, das passiert noch vor der körperlichen Gewalt.
Was drohen?
Na, die emotionale Gewalt.
Absolut.
Also ich finde, das ist so der Einstieg eigentlich, die emotionale Gewalt.
Absolut.
Und oft gar nicht das Körperliche.
Nein. Das kommt dann erst
das
nachher.
Das kommt dann erst nachher und zuerst ist sicher die emotionale Gewalt, wo du dann wirklich abhängig bist. Und ich glaube, dass man das unterschätzt und dass das schon Anzeichen sind, wenn man die schon einfach erkennt, dann kann man sie frühzeitig aus dem Geschäft
entfernen.
Aber sonst, und es ist halt echt schwer, dass man das selber einsieht. Und ich finde es auch gerade so, wie wir jetzt in einem Alter sind, muss ich sagen, finde ich das auch oft richtig schwer, weil man sagt, okay, wenn man vielleicht vorher Single war, jetzt hat man endlich jemanden kennengelernt, man ist vielleicht so Anfang 30 und denkt sich, okay, ich hätte schon gerne noch eine Familie. Dann setzt man eigentlich auch sehr viel Hoffnung in diese neue Beziehung.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, noch schwerer, dass man so die Anzeichen sieht, boah, eigentlich habe ich ein schlechtes Bauchgefühl ab und so.
Ja.
Weil es ist ja dann nicht immer nur schlecht, sonst wird man die Beziehung ja gleich verlassen, sondern es gibt ja dann immer diese Hoch und Tiefs.
Ja.
Und ich glaube, dass man dann vielleicht diese Tiefs noch mehr übersiegt, weil man sich denkt, weiß ich nicht.
Ja, und ich glaube, was da als erstes einmal kommt, dass vielleicht einmal wer vom Umfeld sagt, du, hoppala, fühlst du dich so wohl? Weißt du, dass die das dann so merken, so diese Kontrollthema und so weiter und so fort. Ich glaube, dass du dann, wenn du so die rosa-rote Brille oder sagst, ma, wer weiß, oder also die Angst, vielleicht bleibe ich über, vielleicht gibt es keinen Partner mehr für mich.
Komme dann nie ein Kind.
Genau.
Und vielleicht dann muss ich mir einfach ein bisschen zusammenreißen. Genau. Vielleicht bin wirklich ich das Problem.
Genau.
Und nicht immer die Partner. Und dann fängt es aber an, dass man vielleicht ganz viel nicht sieht.
Ja, und aber da sind ganz, ganz wichtig die familiären Umgebungen beziehungsweise Freunde, die sagen, hoppala, geht's dir gut? Brauchst irgendwas? Fühlst du dich damit wohl, dass der dich so und so einschränkt? Weil mich braucht keiner probieren, irgendwas zum sagen oder einzuschränken oder zum kontrollieren.
Aber das ist ja so ein schleichender Prozess.
Ja, absolut.
Ja. Und das, also ich habe da ein paar Sachen rausgeschrieben, wie auch dieses Gaslighting, dass einfach dass die Wahrnehmung von einem in Frage gestellt wird. Also, dass der im Nachhinein sagt, das war ja gar nicht so. Und du kannst dir irgendwie noch erinnern, das war schon so, aber der sagt die ganze Zeit, nein, das stimmt nicht. Und irgendwann stellst du das selber und denkst, aha, okay, habe ich das komplett falsch in Erinnerung. Und das stimmt aber oft nicht. Oder auch natürlich diese Schuldumkehr. Dieses Mitleidige, Opfer. Dass er dann das Opfer quasi ist und was auch ganz schick ist, ist das Silent Treatment.
Ja.
Das bewusste Ignorieren als Bestrafung.
Ja.
Dass man dann einfach keine Antwort kriegt.
Das klingt
egal jetzt, in welcher Hinsicht.
Ja.
Klingt jetzt vielleicht nicht so schlimm.
Das klingt, aber...
Aber es löst einen anderen was aus. Ja. Wahnsinnig viel aus. Und weil man weiß, aha, jetzt habe ich einen Fehler gemacht.
Ja.
Und jetzt als Strafe wird mit mir nicht geredet.
Du, und das klingt jetzt ganz vielleicht ganz blöd, dieses Beispiel, gell? Aber bei unserem Hund. Das klingt wirklich blöd. Aber die größte Strafe für ihn war, wenn du ihn ignoriert hast. Und wenn er einen Blödsinn gemacht hat und du hast so getan, als ob er nicht in dem Raum wäre. Also, und dann, er hat sich bewusst probiert, so zu positionieren, vor dir hinzulegen, vorne hinzugehen. Und wenn du ihn einfach ignoriert hast, das war das Schlimmste. Der hat um Aufmerksamkeit gebettelt.
Ja.
Aber das ist genau das. Es ist nichts anderes.
Und ich glaube auch, wir Menschen nehmen das wahr natürlich. Also es ist ja offensichtlich meistens. Und wenn das dann jemand tut, zu dem du eine emotionale Bindung hast, dann bettelst du auch fast wieder darum, dass du da miteinander redest.
Ja, genau. Und denkst dir, komm, entschuldige mich, mach ich den ersten Schritt, auch wenn ich weiß,
dass es irgendwie... Dann ist die Situation so schlimm mit dem Ignorieren, dass du denkst, nein, das will ich nicht, ich will, dass wir uns wieder verstehen und dann knickst ein.
Ja.
Und das sind so schleichende Prozesse und das schaukelt sich aber immer mehr auf.
Wichtig ist aber nur, wenn man das Gefühl hat, es passt irgendwas nicht, sich jemanden anzuvertrauen, sich Hilfe zu holen. Wir haben genügend Hotline, wir haben
Die Gewaltambulanz mittlerweile.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Wir haben wirklich viele Möglichkeiten und Anlaufstellen, wo man sagt, meldet euch frühzeitig, man kann sie lösen und man ist nicht allein, bevor irgendwelche Dinge passieren. Und wie gesagt, nochmal, es bringt nicht jeder Partner jemanden um.
Nein, eh nicht. Man kann auch schöne Beziehungen führen. Schau uns an.
Ja, aber was schon auch ist.
Aber was du vorhin auch gesagt hast, das muss ich sagen, weil das war auch mega wichtig, vertraut sich jemand an, weil bei den letzten Femizide war es wirklich so, dass sie einer Freundin noch geschrieben haben, zufällig.
Ja, das stimmt.
Und gerade bei der Johanna, Johanna war es dann wirklich so, dass sie so auf dem Ding gekommen sind, auf den Täter.
Ja.
Weil sie ihm noch geschrieben hat, er ist jetzt bei mir.
Ja.
Das war dann wirklich, dass dieser Fall aufgeklärt hat werden können. Also bitte, wie arg ist das und wie wichtig ist das, dass zumindest eine Person weiß, was du tust.
Ja.
Sonst findest du dich gleich nie mehr.
Ja, und das wollen wir alle nicht.
Nein, also es ist richtig wild und es zahlt sich echt aus, Bescheid zu geben.
Ja.
Muss man leider echt sagen.
Ja, es ist tragisch und wir hoffen natürlich, dass sie das jetzt nicht alltäglich wird, dass man das lesen oder wöchentlich wird. Aber was schon Thema ist, muss man sagen, und habe ich so das Gefühl, das ist nichts Wissenschaftliches, nur unsere Gesellschaft, es wird, finde ich, zunehmend mehr und mehr, dass die mit so aufwachsen, so überbehütet aufwachsen und wenn dann Probleme gibt oder kleine Probleme gibt, die dann für sie so unüberwindbar sind oder eben auch so dieses Kommunikation, keine Coping-Strategie mehr und da eskaliert jemand dann immer gleich mal zu extrem und das merke ich schon ein bisschen, habe ich so das Gefühl, dass das schon zunimmt und vor allem, ich finde auch diese Gewaltbereitschaft, egal um was es geht, wenn man dann so liest, ja, ich wollte Zigaretten schnorren und er hat mir keine gegeben und dann habe ich ihn eine mitgegeben, ich meine, wo ich mir denke, in was für einer Gesellschaft leben wir, aber das finde ich ist schon mehr geworden, also diese Gewaltbereitschaft, diese
Dieses mit Kränkung nicht umgehen können und dann gleich so ausfällig, egal in welcher Art ausfällig, auch verbal finde ich, dass sie die Leute oft richtig viel leisten, auch durchs Internet finde ich, also was Monke da für Kommentare abgeben, also wirklich unter aller Sau, und muss find, man wirklich
was,
sagen.
Wo ich finde, dass das anfängt? Im Straßenverkehr.
Ja, eh.
Wie oft, wenn du einfach nur am 40er fährst und du würdest dann 50er fahren, kriegst du eine Lichthuppe, wirst angemault, wirst sonst irgendwas, wirst der Arschlochfinger zeigt, man muss jetzt so, na, ist aber so.
Ja, eh.
Die rasten alle in dem Straßenverkehr auf. Aus. Und wenn ich mir denke, hallo, wir kennen uns ja gar nicht. Oder eben, wurscht irgendwas, wenn ich denk an die Kassasituation. Wenn sich jemand falsch anstellt und einfach nur sagt, hey, Moment.
Oder langsam ist.
Ja, oder ich war aber zuerst da, weißt du, dieses.
Ja, ja.
Oder Kloschlangen bei irgendwelchen Veranstaltungen, oder? Das ist ja, wir haben alle irgendwie so eine Hemmschwelle, wo es einfach.
Ja, irgendwie kommt man vor, die Solidarität nimmt oft ein bisschen ab, oder? So was ehrenamtlich machen ist eh nicht mehr so im Trend.
Nein.
Und jeder ein bisschen so, weiß ich nicht, auf sich schauen.
Ja.
Und nicht mehr so das Gemeinschaftliche.
Mhm.
Mir muss es gut gehen, ich muss von allem am meisten haben.
Mhm. Ja,
das ist ein bisschen so ein ganz arger Trend.
Ja, ja, gefällt mir nicht so ganz.
Nein, gefällt mir auch nicht so gut.
Bin ich nicht so ein Fan von dem Ganzen. Nein. Aber wir können es leider nicht beeinflussen, aber wichtig ist einfach nur, es gibt Anlaufstellen, bitte meldet euch, vertraut euch jemandem an, so wie die Lisa auch gesagt hat.
Mhm.
Ganz, ganz wichtig, öffnet euch eine Freundin, wen auch immer, eine Nachbarin oder sonst irgendwas.
Mama, Papa,
genau.
Durchaus auch den Eltern.
Ja. Und man darf keine Scham haben.
Nein, und wie man sieht, also die Dunkelziffer ist ja richtig hoch.
Mhm.
Sonst braucht man keine Gewalthotline, sonst braucht man keine Gewaltambulanz. Also es ist richtig arg. Und ich glaube, dass auch nicht nur jetzt Frauen betroffen sind. Also auch so wie jetzt da in, ich glaube, Leoben der Fall war, wo eine Mutter den 11-jährigen Sohn umgebracht hat.
Mhm.
Und ich glaube, sie hat jetzt mittlerweile ausgesagt, dass er vom Teufel besessen war. Also die dürfte eine Psychose wahrscheinlich gehabt haben. Aber also es ist ganz wild, also auch wenn es jetzt Kinder sind oder wenn man da was mitkriegt, weiß ich nicht, vielleicht hinterfragen.
Genau.
Genau. Das war unsere Geburtstagsfolge.
Das war unsere Geburtstagsfolge, aber ein wichtiges Thema.
Aber ein wichtiges Thema, dass wir das letzte Mal hat es nicht gepasst.
Nein.
Nein, da haben wir zu viel gelacht, da haben wir gesagt, nein, die Stimmung ist gar nicht da.
Richtig.
Nein, es war zu viel Happy Baby und es hat dann die Ernsthaftigkeit von dem Thema nicht umgebracht.
Genau.
Aber ich glaube, heute haben wir es halbwegs hingekriegt.
Ich glaube,
ja. Da haben wir uns ein bisschen zurückgehalten mit der Lacherei. Nein, ist uns das Logan schon vergangen, gell?
Ja, richtig.
In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns.